Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
Herzlich willkommen, guten Tag. Mein Name ist Patrick Heider. Ich bin der CEO und gleichzeitig CFO der NFON AG.
Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Übrigens, Randbemerkung gleich am Anfang. Börsenradio nutzt die NFON Cloud-Telefonanlage auch schon seit, ich glaube, 2016 oder 2015. Unsere Themen heute fürs Interview. Jahreszahlen, Seeds und wiederkehrende Umsätze, Free Cashflow, zudem viele strukturelle Veränderungen, Profitabilität, Wachstum, das Transformationsjahr 2024, also wirklich viele Themen. Sie haben ja seit H2 2023 übernommen und die Zahlen haben sich sehr schnell, sehr deutlich verbessert. Erstmals seit dem IPO gibt es einen positiven Free Cashflow in Höhe von 1 Million Euro. Das EBITA stieg um 9 Millionen auf 8,4 Millionen und der Konzernjahresfehlbetrag ist deutlich kleiner geworden von minus 15,6 Millionen auf nur noch 800.000 Euro. Da ist extrem viel passiert in kurzer Zeit, seitdem Sie da sind. Was waren denn die schnellsten Wachstumsbeschleuniger?
Ja, erstmal herzlichen Dank. Die NFON ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Es wurde ja in 2007 gegründet. Aber in jeder Erfolgsgeschichte gibt es auch verschiedene Phasen. Und jetzt muss, glaube ich, auch die Phase eingeläutet werden, das Thema Profitabilität auch in den Vordergrund zu stellen. Das war auch die Vereinbarung mit dem Aufsichtsrat gemeinsam. Das haben wir letztes Jahr sehr, sehr gut hinbekommen. Aber es wurde auch schon von meinen Vorgängern eingeleitet, muss man klar sagen. Am größten war auch das Thema in Q4 2022, auch die Einleitung der Fokus auf die Core Markets und in dem Fall auch die Anpassung der Personalstärke. Das war auch der größte Treiber, dass wir das Thema Personaleffizienz besser getrieben haben. Und natürlich auch im Sachkosten-OPEX-Bereich haben wir viele Themen gefunden, die wir tatsächlich in eine bessere Effizienz überführen können. Und wir haben die Kernthemen der operativen Exzellenz tatsächlich identifiziert, an denen wir auch 2024 im Transformationsjahr noch arbeiten. Alles muss darin münden, dass es in einem besseren Umsatzwachstum mündet. Mit dem sind wir noch nicht zufrieden. Es liegt nur in 1,9% auf Total Revenue und im Recurring-Bereich bei 4,9%. Aber das tun wir dann in 2025. Jetzt ist erstmal das Thema weiterer Transformation angesagt.
Steigen wir da in die Details ein. Also für die Prognose 2024 sieht der NFON einen Zuwachs bei wiederkehrenden Umsätzen vor, gepaart mit einer überproportionalen Verbesserung der Profitabilität, trotz laufender Transformation. Ja, aber der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz ist ja schon bei fast 94%.
Ja, genau. Also wir haben, und das ist ja meine magische Formel, die ich auch schon erwähnt habe, im Kapitalmarkt kommuniziert, ein Unternehmen wie wir sind, muss ja es ja schaffen, dass EBITDA-Wachstum größer Umsatzwachstum und Umsatzwachstum größer Markt. Wir haben letztes Jahr schon die erste Teil der Formel erreicht, nämlich EBITDA-Wachstum größer Umsatzwachstum, erreichen das dieses Jahr wieder. Und alles muss darin münden, dass es auch nächstes Jahr der zweite Teil der Formel sozusagen erfüllt wird. Und wir transformieren dieses Jahr sozusagen bei höherer Profitabilität noch das Business. Und da sind wir sehr stolz drauf. Wir brauchen kein zusätzliches Kapital. Also wir machen einen Profitabilitätssprung und räumen trotzdem auf gut Deutsch gesagt. Und von daher ist das ein Thema. 4,9% wie letztes Jahr im Recurring-Bereich. Wir sind in dem Markt, wo wir sind, in line mit dem Marktwachstum. Wir sind nicht drüber, aber wir sind auch nicht drunter. Das ist ja der Voice-Centric-Kommunikationsmarkt. Und von daher fühlen wir uns in dieser Wachstumsrange, die wir jetzt angegeben haben, in der Guidance 2024 auch wohl. Es muss aber stärker werden. Und da haben wir natürlich auch strategische Ideen dazu.
Okay, Sie nannten es Aufräumen. Sie haben ja seit dem H2 das komplette C-Level umgestellt. Was haben Sie denn da alles an Strukturen umgebaut? Es war ja nicht nur der Vertrieb. Wie wollen Sie NFON weiterentwickeln? Also welche Baustellen haben Sie identifiziert?
Also erstmal ist das eine Thema der Organisationseffizienz. Ich bin fest davon überzeugt, mit einer guten Organisation kann man einfach gesund wachsen. Das war der erste Schritt. Aber die Kernprojekte, die wir identifiziert haben, sind die folgenden. Wir müssen zum einen ganz klar das Thema der internen Systemkomplexität reduzieren. Wir haben ein sogenanntes BSS-System, Business Support System. Andere würden ERP-System dazu sagen, was einfach zu lange schon läuft von der Implementierung. Und das muss jetzt abgeschlossen werden. Und das führt auch zu einer höheren Customer Centricity. Wir haben dann das Thema DTS-Integration. Es wurde leider vom Management bisher nicht angegangen. Das war eine Akquisition aus 2020. Wir wollen jetzt die DTS mit der Enfon komplett fusionieren und nur noch ein Produktportfolio anzubieten. Da sind dieses Jahr Integrationskosten drin, aber wir werden die nächsten Jahre immer von diesem Benefit und von diesem Vorteil profitieren. Und dann haben wir einfach auch wieder Notwendigkeit, in unsere Skalierung unserer technologischen Plattform zu investieren. Wir sind ein bisschen hier aus State of the Art rausgekommen. Es gab verschiedene Anzeichen, dass unsere Produkte nicht mehr so zuverlässig laufen, wie sie zu laufen haben. Deshalb wird auch mein neuer Kollege im Vorstand, der CTO Andreas Wesselmann, der zum 1.1. angefangen hat, sich umgehend darum kümmern, dass wir die technologische Skalierbarkeit unserer Plattform sicherstellen. Das sind die drei Hauptaufgabenfelder für dieses Jahr und die werden wir erfolgreich umsetzen.
Mit Andreas Wesselmann, da haben Sie ja einen, wie soll man sagen, einen SAP HANA Analytics Urgestein mit an Bord geholt quasi, oder?
Ja, absolut. Und ich freue mich sehr darüber. Und die ersten Wochen und jetzt auch schon Monate, er fühlt es wahrscheinlich schon ein bisschen länger für ihn an, machen sehr viel Spaß, geben sehr viel Positivismus, weil er eine extreme Kompetenz in dem Thema hat, genau wie dies Enfon braucht, nämlich das Thema Plattform, das Thema APIs auch, was für uns auch ein wichtiges Thema ist. Und jetzt kommt's. Auch das zukünftige Wachstumspotenzial werden wir auf das Thema künstliche Intelligenz setzen. Und das ist ein ganz wichtiges Momentum und Erfahrungsschatz, den er auch von der SAP mit einbringt. Und er ist super gelandet und ich freue mich, die Zusammenarbeit macht Spaß und man sieht die ersten Früchte schon für die Enfon.
Wie könnte man sich das vorstellen? In welche Ecke oder in welcher Funktion möchten Sie KI einsetzen?
Ja, das sind wir jetzt genau am Definieren. Man muss ehrlicherweise sagen, auch für mich persönlich im Privatleben, aber auch für viele Unternehmen sehe ich KI immer noch als großes Buzzword an. Wir wollen jetzt tatsächlich ein AI-Kompetenzcenter aufbauen mit einer Leitung, die erstmal definiert, was bedeutet künstliche Intelligenz für uns intern, weil es strahlt einerseits intern in Effizienz hinein und wie müssen wir unser Produktportfolio anreichern, dass wir von echter künstlicher Intelligenz nach außen sprechen. Von daher wäre es fairerweise zu früh, jetzt schon zu sagen. Es gibt natürlich Themen wie Voicebots etc., Videobots, die jetzt schon draußen rumschwirren. Wir wollen in diese Gebiete mehr reingehen und wir wollen die Roadmap tatsächlich im zweiten Halbjahr auch kommunizieren und dann vielleicht auch schon eine Idee geben, wie die Produkte aussehen werden.
Wie sehen Sie denn die Konkurrenzlage mit Teams, Zoom, Skype und Co.? Also wie verändert sich die Phone-Landschaft?
Ja, absolut. Also ich meine, durch Corona verstärkt, wir unterscheiden den sogenannten UCaaS-Market ja tatsächlich in einen Voice-Centric und in einem Video-Centric. Im Voice-Centric-Markt ist die Enfon tatsächlich ein Pionier, besonders in Deutschland. Und im Video-Centric befinden sich tatsächlich in der Videokollaboration Themen wie MS Teams und Zoom. Und wir setzen jetzt eigentlich auf eine volle API-Strategie mit den besten Tools. Die sind klar Teams und Zoom, aber auch WebEx von Cisco bietet zum Beispiel Lösungen an. Und wir wollen keine Investments mehr in eigene Video- und Chat-Lösungen machen. Von daher setzen wir eigentlich jetzt eher auf das Thema klare API-Strategie, sich einzubetten mit den besten Playern in ein Ökosystem, anstatt selber Investitionen, weil der Zug einfach schon abgefahren ist. Wir setzen lieber auf einen Zug, der noch im Bahnhof steht, nämlich der KI-Zug. Den wollen wir nehmen für uns, für zukünftiges Wachstumspotenzial und weniger in Züge, die schon abgefahren sind.
Ja, schönes Beispiel mit dem Zug, der noch im Bahnhof steht. Also Sie haben uns gerade erklärt, was sind die Baustellen, woran arbeiten Sie, what is next? Ziel, wie könnte man das zusammenfassen? Darf ich sagen, das neue Enfon beziehungsweise was soll denn das andere Enfon dann in der Zukunft sein?
Ja, genau. Das Ziel, und jetzt kommt mein CFO-Herzen in mir durch. Wir CFOs nennen das ja eine Reallokation der Kostenpositionen in der P&L. Sprich, für mich ist es jetzt tatsächlich eine Transformation der Kostenblöcke in die richtigen wachstumsorientierten Ideen der Zukunft. Dieses Jahr noch aufräumen. Ich habe es auch mal verglichen, ich bin nur eine Generation, die mit Golf 2 gestartet ist. Der Golf 2 war bekannt dafür, dass er einen extrem guten Motor hatte. Wir wollen jetzt den Motor wieder reparieren und der läuft dann wieder für einige Jahre in dem traditionellen Voice-Centric UCaaS-Markt. Da wollen wir wieder etabliert sein, 660.000 Seats draußen. Wir wollen zuverlässig sein. Gleichzeitig wollen wir dort aber auch effizienter sein und diese Effizienzen rausnehmen und in zukünftige Wachstumspotenziale wie KI zu stecken. Wenn wir das schaffen und managen, wovon ich ausgehe und sehr positiv bin, dann würden wir wieder zurückkommen zu meiner CFO-Formel, dass wir jährlich stärker wachsen als der Markt und das noch profitabler tun als im Vorjahr. Und dann wird es auch für den Kapitalmarkt interessant, weil dann sehen wir tatsächlich auch dieses Thema Umsatzwachstum im Einklang mit EBITDA-Wachstum und hier echte Wertschöpfung.
Wenn ich das Beispiel mit dem Golf 2 aufnehmen möchte, dann schaffen Sie das mit dem E-Golf quasi.
Genau. Wenn man so sagen will, das ist eine gute, kann ich tatsächlich auch dann intern verwenden. Das ist sozusagen auch die Transformation, die in der Automobilindustrie vonstatten geht. Ja, genau, kann man so sagen.
Sie sagten im letzten Interview, Akquisitionen sind möglich und sehr wahrscheinlich. Wie viel Übernahme sehen Sie denn in der Zukunft, beziehungsweise welche Technik möchten Sie an Bord holen?
Ja, und da ist tatsächlich jetzt auch, da bin ich stolz drauf, und ein wichtiger Indikator der Free Cashflow, den wir schon letztes Jahr positiv announcen konnten. Wir wollen das ja aus eigener Kraft schaffen. Wir wollen ja nicht abhängig sein von etwaigen Kapitalerhöhungen und anderen Themen, die in dem Marktumfeld natürlich auch schwierig umzusetzen wären. Und deshalb sind wir auch jetzt schon dran, auf die Roadmap tatsächlich wieder M&A-Gedanken aufzunehmen. Und hier sehe ich als sehr attraktiv an sogenannte Technologieakquisitionen, nämlich genau im Bereich der KI. Dort schauen wir uns die Märkte an. Da gibt es ganz viele interessante Opportunities. Da gibt es ganz viele kleine Startups etc. und Ideen, die interessant klingen. Und da wollen wir uns gerade konsolidieren. Aber in dem Bereich Technologieakquisition sind wir unterwegs.
Also fassen wir zusammen. 2024 das Übergangsjahr, Austauschmotor, neuer Motor, zielbeschleuniges Wachstumstempo bei gleichzeitig anhaltenden hoher Profitabilität ab 2025. Dann haben wir quasi ein E-Golf. Was wollen Sie denn in diesem Jahr 2024 nochmal zusammenfassend als Jahresziel erreichen?
Ja, wir wollen dieses Jahr im mittleren Upper-Single-Digit-Bereich Umsatzwachstum zumäßig zulegen und wir wollen in der Profitabilität zwischen 10 und 12 Millionen landen. Das ist also ein überproportionales Profitabilitäts- oder EBITDA-Zuwachs zum Vergleich zum Umsatz. Wir wollen auch die Recurring Revenues größer denn 90% halten und das ist unsere finanziellen Indikatoren. Gleichzeitig wollen wir die drei Hauptthemen, die ich genannt habe, aufräumen, transformieren und da bin ich positiv. Auch schon die ersten 4 Monate sind fast geschrieben, dass es sehr, sehr gut aussieht.
Wir haben jetzt über viele Ziele gesprochen. Sie sind ja in vielen oder fast allen europäischen Ländern schon tätig. Wie sieht denn hier Ihre Erwartung aus? Wo wollen Sie denn hier wachsen?
Ja, genau. Das ist ein interessantes Thema für uns. Neben der technologischen Wachstumsmöglichkeit in der Zukunft mit unserem Kernmarkt Deutschland wollen wir natürlich auch nicht außen vor lassen, dass wir ein paneuropäischer Player werden wollen. Leider ist es tatsächlich so, muss man selbstkritisch sagen, dass wir 2019 mit dem Titel paneuropäischer Player rausgesprungen sind, aber bisher dort nicht wirklich erfolgreich Fuß gefasst haben. Wir sind ja in den Märkten Italien, Österreich und UK unterwegs, aber auch auf meiner persönlichen Vorstandszielsetzung Agenda, auch vereinbart mit dem Aufsichtsrat, steht auch dort ein Revise, ein Reset im Sinne, wie können wir dort noch schneller, stärker wachsen, weil die Value Contribution einfach noch nicht stark genug ist. Und das würde ich gerne auch tatsächlich noch auf die Agenda, auf meine eigene Agenda setzen, dass wir das dieses Jahr angehen, neben den drei Operativ-Excellence-Themen.
Herr Haider, ich danke Ihnen und Ihnen für alle Ihre Projekte immer gute Connections.
Ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.